Der Erfolg unseres Herrn Jesus Christus und die Leistungskraft Gottes und die Zielstrebigkeit des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Fangen wir so normalerweise an? Ist doch erstaunlich, dass bevor das Wort, das uns zu Gottes Wort werden soll, erschallt, etwas gesagt wird, was eine unglaubliche Botschaft ausstrahlt. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Habt ihr den Unterschied gemerkt? Und sofort sind wir mittendrin im Thema. Es geht ja nicht allein nur um die Frage, was ist Erfolg, sondern es geht ja auch um die Frage, wie verhalten sich denn Erfolg und Segen, wie wir das eben auch gerade im letzten Lied so deutlich demonstriert bekommen haben. Und bitte, keiner denke, das sei jetzt irgendeine Frage, die wir so völlig von außen an die Bibel herangetragen haben, die überhaupt gar nicht vorkommt. Ihr müsst nur vorne mal ein bisschen blättern, da gibt es da zwei Brüder, die nennen sich Kain und Abel, die schaffen beide, wie das Zeug hält und was das Zeug hält. Und von dem einen heißt es, dass das, was er tat, angenehm war vor Gott und das des anderen nicht. Daraus entsteht der erste Mord. Also Fragen von Erfolg und Segen sind hochgefährlich, ja. Und es ist wichtig, dass wir uns das bewusst machen, dass das wirklich so ein Kernthema auch eines Lebens ist. Und wenn man jetzt hier vorne steht und euch sieht und nur von einigen auch so einige Akzente des Lebens kennt, dann ist das zugleich auch eine tiefe seelsorgerliche Frage. Jeder einfache Spruch verbietet sich da. Das kann kräftig in die Hose gehen, irgendeine Folgerichtigkeit abzuleiten, auf der Erfolg und Segen garantiert wären. Da stehen manchmal Lebensschicksale nebeneinander in einer Gemeinde, wo es wirklich so ähnlich klingt wie mein Haus, meine Kinder, mein Boot. Und dann stehen Menschen daneben und sagen, was habe ich eigentlich gemacht, dass das bei mir so nicht ist? Wie ist das mit Erfolg und mit Segen? Wir befassen uns mit Jakob. Und die Herausforderung dieses Gottesdienstes liegt textlich nochmal ganz woanders, denn das, was die Grundlage für die Predigt ist, macht im ersten Buch Mose fast zwei Kapitel aus. Ich kann es jetzt vorlesen, aber dann ist meine Predigtzeit rum, ne? Ich will versuchen, es in wenigen Zügen nachzuerzählen. Euch sozusagen ein wenig auf die Spur zu bringen. Dass diese Story von Jakob ist also ohne das jetzt reißerisch zu meinen, das ist Sex and Crime, ja? Also was da alles drinsteckt, wenn man sich das mal genau durchliest, ist ja unglaublich, ja? Der geht ins fremde Land, landet bei seinen Verwandten, wird betrogen mit seiner ersten Frau, kriegt dann beide, dann fängt das Drama der beiden Frauen an, die eine, die sich geliebt weiß, aber keine Kinder hat, die andere, die sich nicht geliebt weiß, aber Kinder hat. Und dann geht der Wettbewerb mit den Kindern hoch, dann werden noch die Mägde eingesetzt als Sexualpartner an der Stelle der Frau. Also wenn das nicht Sex and Crime ist, weiß ich auch nicht. Ja? Und zugleich ist da Laban, der Jakob behandelt wie einen Sklaven. Am Ende unseres Kapitels, Kapitel 30, 31, wer es dann mal nachlesen will, erstes Buch Mose, sagt er mal zu ihm, deine Frauen sind meine, deine Tiere sind meine, dein Besitz ist mein, alles was du hast, ist eigentlich mein. Du hast gar nichts. Und wenn ich wollte, könnte ich dich einfach nur so platt machen. Ist eine ganz nette Familiengeschichte nebenbei bemerkt, ne? Laban ist nur auf seinen Vorteil aus. Laban ist nur aus auf seinen Erfolg. Und in der ganzen Geschichte spielt das Thema Segen nur am Anfang und 30. Kapitel mal eine Rolle, als nämlich, nachdem jetzt auch sozusagen beide Frauen Kinder haben, Jakob sagt, ich soll nach Hause gehen, zurück ins verheißene Land, ich kehre wieder um, Gott hat einen anderen Weg für mich. Und Laban sagt, du, willst du dir das nicht nochmal überlegen? Ich merke, seitdem du bei mir bist, Gott segnet mich. Es entsteht nicht der Eindruck, als wollte Laban nicht auf Jakobs Gegenwart verzichten, aber er will nicht auf den Reichtum verzichten, der in sein Leben gekommen ist, seitdem Jakob da ist. Und Jakob beharrt darauf, zu gehen. Und jetzt ist er, also Jakob ist ja vielleicht, also ihr Schwaben, gell, ihr sagt Knitz, ne? Oder? Wer sagt Knitz? Irgendwo sagt man in Deutschland Knitz, ne? Wo sagt man das? Schwabenland, ne? Das ist doch so ein Verschmitzter, ne? So Käpsele, ne? Jakob ist definitiv das biblische Käpsele, ja? Also, der sagt jetzt nicht, okay, ich habe jetzt 14 Jahre für dich gearbeitet, sag mal ein Drittel von dem, was du hast, ist mir. Aber das muss schief gehen, ne? Sondern Jakob sagt, hör mal, wir können doch machen, alle Schafe und Ziegen, die irgendwie anders aussehen wie die anderen, die werden in Zukunft mir sein. Alles, was gesprenkelt ist, alles, was irgendwie weiß ist, alles, was nicht Uni ist, das kommt zu mir. Den Rest, alles für dich. Laban lässt sich drauf ein, nimmt alle gesprenkelten Tiere, die schon da sind, aus seinen Herden raus, schafft sie 3 Tagesreisen weit weg, ja? Damit auch Jakob auf gar keinen Fall klauen kann. Also wirklich eine tiefe Vertrauensgeschichte in der Familie. Und ja, Jakob fängt an, die Herden des Laban zu hüten. Und nun wird uns erzählt von irgendeiner Methode, mit der man das schafft, dass da gesprenkelte Tiere rauskommen. Also ihr müsst das mal nachlesen, das ist hochspannend. Ne? Also auch die Kommentare dazu ist unglaublich. Ja? Da merkt man als Theologe, also so ganz ohne Biologie geht es auch nicht. Ne? Ich weiß jetzt nicht, ob das eine Wundergeschichte ist oder ob das wirklich funktioniert. Da streiten sich auch die Kommentatoren. Aber auf jeden Fall, auf einmal werden die Viecher alle gesprenkelt. Die begatten sich, während sie trinken, und da hat er irgendwie die Wasserrohre so von den Farben her angelegt. Und es gibt so eine Theorie, die sagt, wenn man das sieht im Moment der Begattung, dann werden die auch, also ich stelle mir, na gut, okay, ich führe das jetzt nicht weiter aus. Jedenfalls, unterm Strich wird die Herde riesengroß und Jakob wird unglaublich mega, mega reich. Und dann kommt das nächste Kapitel und da merkt man jetzt, dass Laban und seine Söhne das auch mitkriegen. Und der Neid ist da. Und Jakob sagt zu Laban, dein Blick zu mir ist nicht mehr, wie er war. Also wenn er vorher schon ein egoistischer war, jetzt ist es noch schlimmer. Und dann wird die Story erzählt, wie die beiden dann quasi zur Zeiten der Tierschuhe, strategisch Käpsele, ne? Die sind alle bei der Arbeit, 3 Tagesreisen weg, da ist ja die Erde, da fliehen die. Laban reist ihnen nach, findet sie, es gibt Krawall und am Ende doch irgend sowas wie ein Friedensschluss. Das ist unsere Geschichte, hochspannend. Segen kommt nur am Anfang vor, Erfolg am Ende des Kapitels 30. Ne, Jakob kriegt so viele Tiere, die er eintauscht für Zelte und für Mägde und für Knechte. Ein steinreicher Kerl ist er geworden auf diese Weise. Und wenn er über diesen Steinreichtum gegenüber seinen Frauen redet, dann sagt er nicht, dass er die Schnittrohre gelegt hat und irgendwie so ein System rausgefunden hat, sondern er redet von einem Traum von Gott und macht es sehr fromm. Wo ich auch nicht genau weiß, war das jetzt noch die andere Teil der Geschichte, die uns vorher nicht erzählt wurde, oder ist das Heiligsprechen dessen, was er getan hat, das ist auch eine wichtige Gefahr bei diesem Thema. So, was machen wir jetzt damit? Ich erinnere mich jedenfalls an ein Wort, an einen Spruch, der mich durch meine ganze Kindheit begleitet hat und der mir bis heute leichte Magenbeschwerden verursacht. Meine Großmutter und auch andere Personen in meinem näheren Umkreis haben immer zu mir gesagt, sich Regen bringt Segen. Die haben das aber meistens dann gesagt, wenn ich mich nicht geregt habe. Ne? Das war sozusagen eine Ermahnung, reg dich doch mal. Also wenn du was machst, wenn du dich anstrengst, wenn du was tust, dann kommt der Segen. Ist das so? Liegt's an uns? Ob der Segen kommt? Ist da vielleicht doch ein Stück Wahrheit drin? Also es ist bestimmt nicht so, dass wir den Segen erzwingen könnten, aber wenn wir gar nichts tun, kommt auch keiner? Ja, da lobe ich mir Martin Luther, der sagt, während ich an meinem Tisch sitze und meinen Wittenbergisch Bier trinke, geht das Evangelium um die Welt. Ist das die richtige Haltung? Lasst uns mal ein bisschen genauer noch hinschauen. Lasst uns das Knäuel ein wenig entwirren. Was heißt denn das Wort Erfolg? Also wenn man das aus dem Mitteldeutschen zurückverfolgt, steckt da Erfolgen drin. die Folgen von dem, was man tut. Und im Grunde steht das Wort Erfolg für das Ergebnis von eigenem, zielstrebigen, aktiven Handeln. Das ist Erfolg. Ich tue etwas bewusst, zielstrebig und es wird etwas daraus. Und wenn das gelingt, nennen wir es Erfolg. Ich habe ein Ziel erreicht. Deshalb ist es übrigens so wichtig, kleine Nebenspur, dass wir uns Ziele in unserem Leben so setzen, dass sie an der einen Seite erreichbar sind, aber andererseits auch nicht so, dass ich mich dafür nicht anstrengen muss. Ne? Es gibt Leute, die setzen sich Ziele, die sind so völlig unerreichbar, dass die Frustration jeden Tag im Leben mitmarschiert. Das ist echt grausam. Und es gibt Leute, die setzen sich Ziele, dass sie, nachdem sie 2 Minuten den linken Finger bewegt haben, das schon erreicht haben. Also in meiner Arbeit, jetzt im Gnadauer Verband und so, reicht es nicht, wenn ich mir zum Ziel setze, Herr, schenk, dass ich es heute bis ins Büro schaffe. Okay? Das wäre auch ein Ziel. Also Heidi Sinning-Fan weiß, dass ich da gar nicht so oft bin, weil ich ja zu Hause arbeite und unterwegs bin. Und es gibt auch so ein Running Gag über meine Ankunftszeiten im Büro. Ich bin nicht so unbedingt ein Frühaufsteher. Aber versteht ihr, das wäre echt, da würde ich mich unterfordern. Ich kann nicht dann ins Büro kommen und sagen, hurra, hurra, ich habe es geschafft, erfolgreich, der Tag ist gut, ich bin da. Es muss schon ein bisschen mehr sein. Wenn ich mir aber jeden Tag zum Ziel setzen würde, heute ist der Tag, wo der Gnadauer Verband aber sowas durch die Decke geht. Alle Gemeinden sind am Wachsen, wir haben keinen Streit, es herrscht Friede, Freude, Eierkuchen. Heute gelingt es. Oh, ich kann euch sagen, da ist die Depression vorprogrammiert. Ist nicht so. Wie ist das mit deinen Zielen? Sind die zu niedrig oder sind die zu groß? Sind sie ganz nah oder sind sie weit weg? Wie gehst du damit um? Es ist definitiv nicht so, dass das eine unbiblische Frage wäre, denn der Gott, der uns geschaffen hat, hat unglaublich viel in uns hineingelegt und er möchte, dass du dein Menschsein entfaltest im Rahmen deiner Möglichkeiten und mit deiner Geschichte. Es gibt viele Menschen, für die ist es eine echte Leistung, wenn sie es schaffen, ins Büro zu gehen. Keine Gleichmacherei. Nicht die Geschichte und die Biografie des Einzelnen vergessen. Nicht so machen, als müsste man sich messen in seiner Leistungsfähigkeit an den Menschen neben mir. Aber von den ersten Seiten der Schrift ist das zielgerichtete Handeln Teil des menschlichen Lebens. Die Menschen werden in den Garten Eden gesetzt, nicht damit sie einfach nur in der Hängematte schaukeln, sondern damit sie ihn bebauen und bewahren. Und so geht das durch die ganze Bibel durch. Wenn Jesus davon redet, dass jemand ein Haus baut, dann sagt ein kluger Hausbauer, der überschlägt vorher mal die Kosten, der macht sich einen Plan. Im Jakobusbrief lesen wir, ihr sollt nicht einfach sagen, ich mache das und das, sondern so Gott will und wir leben, wollen wir dann aber doch dies und das tun. Zielgerichtet. Also die Message heute Morgen ist nicht, vergesst das mal mit dem zielgerichteten Handeln und dem eventuellen Erfolg, das hat mit Glaube nichts zu tun. Nee, ich finde schon, Leben entfalten ist was Gutes. In der eigenen Geschwindigkeit, in den eigenen Grenzen, in den eigenen Möglichkeiten, die so viel von Geschichte und Biografie und von Genetik und was weiß ich zu tun haben. Und wo es wirklich wahr ist, wenn wir das vergessen und uns mit anderen vergleichen, dann ist oft wahr, alle Not kommt aus dem Vergleichen. Also jetzt wissen wir, das Thema mit dem Erfolg ist so unwichtig gar nicht und da eine kluge Spur zu finden, ist nicht so verkehrt. Jetzt hat Martin Buber einen unheimlich tollen Satz gesagt. Der hat viele tolle Sätze gesagt, aber heute Morgen passt der. Erfolg ist kein Name Gottes. Das habe ich euch schon versucht mit dem Eingangsvotum zu zeigen. Ne? Also es gibt wirklich unter den vielen Namen Gottes ist Erfolg nicht dabei. Es ist keine biblische, klassische Kategorie in der Weise, wie sich Gott offenbart. Und da kommt jetzt etwas ganz Entscheidendes ins Spiel. Wenn nämlich Erfolg das ist, was wir als Geschöpfe Gottes sozusagen in der Grundspur der Anlage, die die Schöpfung uns hineingelegt hat, tun und entwickeln, dann ist das schon unser Tun und Handeln. Wenn die Bibel aber von Segen redet, ist es definitiv nie unser Tun und Handeln. Segen ist nicht das, was wir tun können, sondern Segen ist das, was uns nur Gott schenken kann. Seht ihr die beiden Bewegungen? Zielgerichtetes Handeln des Menschen, Segen Gottes. Und das Spannende ist, wie kommt beides zusammen? Und lässt sich das planen, organisieren oder in irgendeiner Weise machen? No. Das ist das tiefe, große Geheimnis menschlichen und auch geistlichen Lebens. Dass ich über den Segen Gottes nicht verfüge. Und die ganze Menschheitsgeschichte ist voll davon, auf welche Abwege es führt, wenn wir glauben, wir würden über den Segen Gottes selbst verfügen. Heere, die in Kriegen gegenseitig gesegnet werden. Wir verfügen über das, was wir tun, in Grenzen. Wir verfügen nicht über den Segen Gottes. Und es ist ein tiefes Geheimnis, dass Gott von Anfang der Schöpfung einerseits in uns Menschen diese Fähigkeit zum Handeln hineingelegt hat und auf der anderen Seite der ist, der sich nicht aus der Welt zurückzieht und sagt, so, okay, jetzt macht mal die nächsten 10.000 Jahre, ich guck mal, wie ihr das hinkriegt, hab damit nichts zu tun. Sondern wir reden, wenn wir von Gottes Handeln reden, in der Gegenwart unserer Zeit, wir reden von der Creatio Continua, davon, dass Gott sein Schöpfungswerk immer noch treibt. Wir reden auf einerseits vom rettenden Handeln Gottes, wo er direkt eingreift, wo Wunder geschehen, wo Jesus geboren wird, wo was ganz Neues entsteht. Und wir reden davon, dass Gott segnet. Dass jeder Tag, wo du lebst, der Tag heute, der Tag morgen, der Tag gestern, immer schon ein gesegneter Tag ist, weil im Segen sich das ausdrückt, was Gott an Kräften in seine Schöpfung hineingelegt hat und worüber er wacht. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören. Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Du lebst als Gesegneter. Du lebst als Gesegnete. Immer schon, jeden Tag. Aber wir verfügen nicht darüber, wo konkret sich in unserem Leben dieser Segen zeigt. Wenn das so ist, dass Erfolg und Segen in dieser Weise verbunden sind und eben nicht einklagbar verbunden sind, dann ist es als dritte Dimension, wir könnten sagen, wir haben zuerst darüber gesprochen, Erfolg ist gut, Segen ist besser, dann reden wir jetzt als dritte Dimension nochmal über diese Verbindungsstelle. Es gibt ein Wort von Paulus im Philipperbrief: Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist, nach dem himmlischen Siegespreis, dass ich ihn erringe. So, und jetzt wird's spannend, denn jetzt ist die Frage, was sind denn die Ziele deines Lebens? Also, was willst du denn jetzt tun mit dem, was du tun kannst? Worauf setzt du? Ich habe dir eben ja schon zugerufen, wir müssen unbedingt mal auf deinem Boot eine kleine Tour machen. Ist das das, was unser Ziel ist? Ich finde nicht, dass man das jetzt wieder geistlich verbrämen muss. Ne? Man muss jetzt nicht sagen, ich will beruflich möglichst erfolglos bleiben, ich will die ganze Zeit möglichst finanziell von anderen abhängig bleiben. Man darf sich schon auch eigene Ziele setzen. Aber die spannende Frage ist, haben meine Ziele noch eine Perspektive, die über das, was wir sozusagen an Irdischem erkennen können, noch hinausgehen? Und das ist die Stelle, wo ein biblisches Wort für das, was wir tun können, was uns nicht verfügbar ist, aber wo wir uns mit einsetzen müssen, ins Spiel kommt, das an der Stelle einfach fallen muss. Das Wort von der Frucht. Die Bibel beschreibt das, was entsteht, wenn Menschen sagen, ich bin das Gefäß für dein Wirken, Gott, als Frucht. Und deshalb ist es so ungemein wichtig, dass wir in der Frage danach, was wir mit unserem Leben tun wollen, sozusagen nicht einfach nur darauf setzen, klassisch gute Berufsausbildung, möglichst viel verdienen, großes Haus, möglichst gesund bleiben, möglichst irgendwann einmal nachts im Bett völlig überraschend sterben. Einige wollen auch nicht überraschend sterben, aber das ist jetzt egal. Nein, ne? Ja. Das reicht nicht. Geistlich reicht das nicht. Ich darf mir Ziele setzen. Ich darf versuchen, in meinem Beruf erfolgreich zu sein. Ich soll gute Arbeit ablegen. Aber es darf sozusagen nicht das Einzige sein. Es gibt ja eine ganze aus dem Calvinismus herkommende Lebenstheorie. Ne? Max Weber hat das entwickelt, dass sozusagen Menschen im reformierten Glauben an ihre Erwählung, dass Gott sie erwählt hat, daran abgelesen haben und ablesen wollten, dass sie im Alltag gesegnet sind. Und diesen Segen haben sie festgemacht an Erfolg im Beruf, am Reichtum und an dem, wie sich ihr Leben entblüht und entfaltet. Ich finde, das ist keine geistliche Theorie, auf die ich mein Leben bauen kann. Denn das sind die Täler und die Brüche und das Versagen und die Krankheiten und das Leiden nicht drin. Das sind die Biografien nicht drin, die überhaupt gar nicht die Möglichkeit bieten, dass ein Leben sich entfalten kann. Bin ich dann nicht gesegnet? Deshalb, wenn ich in der Kategorie der Frucht spreche, dann entsteht darin etwas, was mein Leben in die Weite führt, was mich nach Gott fragen lässt, was mich fragen lässt, Herr, hier ist mein Leben, das hast du in mich hineingelegt, das würde ich gerne tun, entfalte du dich in meinem Leben. Ich bin neben überzeugten und wirklich Herzenspietist auch noch Fackelträger, das wissen viele, und an einer tiefen Lebensstelle, biografischen Stelle meines Lebens, damals war ich eng mit oder war gut mit Bernhard Trebsch befreundet, da bin ich mal zu ihm gegangen und sagte, Bernhard, was soll ich nur mit meinem Leben machen? Was sind meine Ziele? Guck mal, und ich wollte es möglichst genau wissen, ja, ob Kfz-Mechaniker oder Schauspieler oder Opernsänger wäre ich am liebsten geworden. Aber Leute, ihr wollt das nicht hören. Ich wollte es wissen. Und Bernhard, der ein sehr sensibler Mann sein konnte, hat mir einfach nur einen Bibelvers um die Ohren gehauen. 1. Thessalonicher 4, Vers 3 ist es, glaube ich. Da steht, das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Er sagt, okay, das weiß ich ja, aber was soll ich denn jetzt machen? Was sagt er? 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Er sagt, Bernhard, ich habe es jetzt kapiert. Er hatte ja einen Unfall gehabt, manchmal musste man ein paar Mal was zu ihm sagen. Und er hat es wieder gesagt. Und irgendwann habe ich geschnallt, was Bernhard mir sagen wollte, war, es gibt vielleicht gar nicht die ganz genaue Landkarte, die Gott für dein Leben vorgezeichnet hat, wo du jetzt, bevor du irgendeinen Schritt machst, auch ganz genau wissen musst, ob das der richtige ist. Das kannst du vielleicht im Nachhinein sagen. Aber es gibt und es sollte in deinem Leben den tiefen Wunsch geben, ganz egal, was du tust, in diesem Willen Gottes zu leben. Deine Ziele sozusagen nicht nur von dem zu bestimmen zu lassen, was du siehst, sondern von dem, was Gott in dich hineinlegen und dir schenken kann. Horizonterweiterung des christlichen Glaubens führt uns über die Erfolgsspur in die Segensspur. Und das wünsche ich euch. Genau. Viele Fragen bleiben offen. Viele Fragen bleiben offen, wie das genau mit Erfolg und Segen ist. Und manchmal ist es eine Frage für die Seelsorge. Nicht wahr? Wir haben jetzt im Gnadauer Verband in den letzten Tagen unglaublich gerungen um unseren Weg und haben uns relativ klar entschieden. Und jetzt würde ich sagen, da hat sich zielgerichtetes Handeln mit Segen verbunden. Und Menschen, die den Weg, den wir nicht denn jetzt gewählt haben, nicht gut finden werden, sagen, das ist nicht Segen. Wie entscheidest du das jetzt? Mehrheitlich? Es macht demütig, dass wir über Segen nicht verfügen. Es macht demütig, dass wir unser eigenes Handeln und Tun aber zugleich in die Gegenwart Gottes tragen dürfen und sagen dürfen, Gott, mach du etwas Gutes daraus. Und deshalb will ich euch zum Schluss einfach drei Fragen nennen, die uns in diesen Horizont hineinstellen. Wenn du unterwegs bist in deiner Lebensgeschichte, vielleicht arbeitssuchend, vielleicht längst im Ruhestand, vielleicht mit einem voll fordernden Leitungsjob, wo auch immer und wie auch immer, ob in Teilzeit, ob akademisch gebildet oder nicht akademisch gebildet. Es gibt drei Fragen, die dein Leben in die Spur dessen bringen können, dass du Erfolg und Segen vor Gott hinhältst. Die erste Frage lautet, was ist der innere Mittelpunkt meines Lebens? Wenn du nach Ziel und Erfolg fragst, genügt es nicht, gleich nach außen zu schauen. Schau nach innen. Was ist der Mittelpunkt deines Lebens? Die zweite Frage ist, wer will ich sein? Wer willst du sein? Wenn du ernsthaft die Frage dir stellst, wer willst du sein? Was für ein Mensch? Was sollen andere in dir erkennen? Wer willst du sein? Und die dritte Frage, was willst du tun? Und wenn es uns gelingt, von Zeit zu Zeit diese Fragen vor Gott zu tragen und in seiner Gegenwart unsere Persönlichkeit prägen und formen zu lassen, dann gelingt im Versagen und im Gelingen, in Trial and Error, so etwas wie ein Lebensweg, in dem der Segen Gottes dich immer wieder anrührt. Manchmal vielleicht sogar in dem Moment, wo die Niederlage und der Schmerz so riesengroß ist. Und das wünsche ich euch. Ich weiß nicht, was ihr morgen macht, was eure Arbeit morgen ist, aber was ist der Mittelpunkt deines Lebens? Und wer willst du sein und was willst du tun? Das trag vor Gott. Und dann wird die Lebensgeschichte Gottes mit dir vielleicht nicht immer eine Geschichte des Erfolges sein. Aber versprochen hat er, dass der Segen auf dir liegt. In diesem Lied, das wir eben gesungen haben, das will ich euch zum Schluss nochmal zeigen. Das ist schön. Das ist richtig, richtig gut. Ich wünsche dir Gottes Segen. Entfalte alles, was du in dir spürst. Die Dinge, die dir liegen, auch wenn du mal gewinnst und mal verlierst. Wag neue Wege. Probier dich einfach immer wieder aus. Lass dich nicht verbiegen. Lebe mutig, offen, geradeaus. Ich wünsche dir diesen Segen. Amen.